Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt, in seiner heimatlichen Wohnung sitzend Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Ja, hallo Carsten. Viel unterwegs gewesen am Wochenende. Erst Mainz, dann am Sonntag sogar am Borussia-Park, das U19-Spiel gegen Borussia Dortmund gesehen. Ein 1:1 in Mainz, eine 0:1-Niederlage auf dem Fohlenplatz. Ja, dann kann man sich auch mal wieder ein bisschen in eigenen 4 Wänden aufhalten. Aber diese, ja, sag ich mal, unsere Podcast-Wände, das ist ja nochmal ein ganz eigener Raum.
Ja, wir sprechen vor allem natürlich über deine und die Dienstreise von Hanna Gobrecht, mit der du in Mainz gewesen bist, über das Spiel der Borussen in Mainz, wobei man fast sagen muss, über die 45 Minuten, die Borussia in Mainz abgeliefert hat, denn ich habe es am Fernsehen verfolgt, die erste Halbzeit war doch nicht nur Ereignis, sondern auch leistungsarm seitens der Gladbacher und entsprechend war es dann, nach dem, was am Wochenende zuvor passiert ist, nach dem 5:2 gegen Bochum, als wir doch gedacht haben, jetzt wäre einmal ein Durchbruch, was die Spielfreude, was dieses Offensivdenken und so weiter angeht, war es dann doch eine ganz schöne Enttäuschung, muss ich sagen.
Ja, das reihte sich ein, diese erste Halbzeit in diese ganze Strecke. Ne? Das kann, glaube ich, jeder so im Schlaf aufzählen. Darmstadt, Köln, Union Berlin, dass Borussia einfach so ins Spiel kommt, dass man sagen muss, nach schon ja 15 Minuten oder so, ja, ich glaube, das wird heute nichts. Dass es da doch ein Punkt geworden ist, ob das jetzt ein Fortschritt ist, da können wir gleich mal drüber diskutieren. Die Borussen haben ja sogar dann auch darauf verwiesen, dass die ersten 5 Minuten ganz gut waren. Stimmt auch, nur 5 Minuten auf 90 gerechnet plus Nachspielzeiten ist jetzt wirklich ein Klacks und kurz vor Fliegenschiss, kann man sagen, auf so ein ganzes Spiel gerechnet. Ja, es ging dann nämlich schon ganz schnell den Bach wieder runter und diesmal auf komische Weise hat Borussia sich selber unter Druck gesetzt, nämlich durch ein paar Fouls am eigenen Strafraum. Da gab es dann einen Freistoß, den hat Julian Weigel sehr fahrlässig verursacht. Dann flog auch danach noch eine Ecke nach der anderen rein und ich glaube, so waren es, glaube ich, ja, weniger als 30 Minuten, 10 Standardsituationen. Es brauchte dann keine Standardsituation fürs 1-0 der Mainzer. Und ja, Borussia kam, ich glaube, nicht nur gefühlt, sondern wahrhaftig zwischendurch kaum noch aus dem eigenen Strafraum raus. Und nach vorne ging dann gar nichts. 2 Schüsschen, keiner davon aufs Tor, einer geblockt, einer, ich weiß gar nicht mehr wohin. Und dann, glaube ich, Torschussverhältnis 14:2 für die Mainzer zur Pause. Und auch eine Passgenauigkeit bei Borussia, wo man sagen muss, ja, so lässt es sich kaum ein Fußballspiel in der Bundesliga gewinnen.
Tja, und man fragt sich halt, wenn man um zumindest die Standardstärke der Mainzer weiß, warum man dann eben so viele Standards zulässt, sei es jetzt nun Ecken oder Freistöße, die den Mainzern immer wieder erlauben, ihre Stärke da ins Spiel zu bringen, die natürlich auch Druck aufbauen, weil so kommt man natürlich dann auch sehr flott und nachhaltig in den Strafraum und setzt den Gegner unter Druck als Mainz und ja, wie gesagt, das 1-0 war dann die logische Konsequenz und am Ende der Halbzeit, Strich drunter gemacht, muss man sagen, gut, dass Moritz Nikolas da wieder richtig gut drauf war und einiges noch abgewehrt hat, weil sonst wäre es so wie, glaube ich, kann man das sagen, auch in Darmstadt, als die Gladbacher zwar 0-3 zurücklagen, aber eigentlich 0-5 oder 0-6 hätten zurückliegen müssen, war es dann ähnlich. Dieses 0-1, was die Gladbacher ja im Spiel gehalten hat, war Moritz Nikolas allein zu verdanken. Er wurde ja auch später von Experten als der beste Gladbacher ausgezeichnet, mit diesem Ritterschlag bedacht.
Da muss man ja oft kein Experte für sein in dieser Saison.
So sieht's aus. Und ja, das ist aber trotzdem, es ist einfach unglaublich verwunderlich und auch wirklich fragwürdig, wie diese Leistungsschwankungen so extrem stattfinden können. Gegen Bochum hat man sich als Borussia Mönchengladbach wirklich scheinbar frei gespielt. Dann fährt man nach Mainz zu einer Mannschaft, die ja möglicherweise mit dem neuen Trainer ein bisschen neues Feuer bekommen hat, aber am Ende doch eine Mannschaft ist, die tief im Abstiegskampf steckt und lässt sich dann da wirklich den Schneid abkaufen, als wenn man gar nicht vorhanden wäre. Und das da muss man als Trainer Gerardo Seoane ja fast wahnsinnig werden, wenn man das immer wieder sieht und immer wieder diese wirklich, ja, es ist ja ein Einbruch, das muss man so sagen.
Ja, wir saßen ja hinter seiner Bank und konnten ihn gut beobachten. Ich glaube, es war kurz vor Verzweiflung.
Ja, wahrscheinlich hat er zum ersten Mal als Borussentrainer sich die Haare zerrauft oder sowas, keine
ja,
Ahnung.
Sein Co-Trainer läuft ja dann immer so coachend, so fast aus der Zone raus, wenn es Standardsituationen gibt. Und der stand eigentlich die ganze Zeit in der ersten Halbzeit und gab da Anweisungen. Deswegen, ja, durchaus verzweifelt Gerardo Seoane. Und Hanna hat später dann mit Nils Schmadtke gesprochen, der sinngemäß, wie so viele, sagte, ja, wir wussten ja, was auf uns zukommt. Und Hanna hat dann eingehakt und gesagt, ja, mit Verlaub, das hört man ja sehr oft und seit sehr langer Zeit schon bei Borussia. Deswegen Nils Schmadtke meinte dann, ja, in der Bundesliga weiß man immer, was auf einen zukommt. Und das ist ja bei Borussia dann noch frappierender, dass es eben so ist. Jeder weiß, was passiert. Und trotzdem haben sie, naja, was am meisten nicht? Am meisten nicht die Mittel, den Willen, was dagegen zu tun. Irgendwie war es dann in Mainz wieder alles. Kam noch so die taktische Ausrichtung dazu. Gerardo Seoane, ja, hat dann auch im Prinzip zugegeben, dass er seiner Mannschaft einen Tick zu viel zugetraut hat, indem er mal eine Viererkette gebracht hat gegen eine Mannschaft, die in einem 3-4-2-1 spielt. Und so durften sich dann in den Halbräumen Burkhardt und Lee bei Mainz richtig schön austoben. Deswegen musste dann Julian Weigel da auch mal so ein Foul auspacken. Ja, das immerhin wurde korrigiert, aber jetzt, Carsten, ist die Frage, was überwiegt dann in der Betrachtung dieses Spiels, die sehr schwache erste Halbzeit oder die deutlich bessere zweite?
Naja, sagen wir so, die zweite musste sein, damit es nicht wieder einen derben Rückschlag gibt, weil das wäre ja wieder das Thema gewesen, dass eben diese Niederlage dann, wenn Gladbach sich nicht wenigstens etwas gesteigert hätte und in der zweiten Halbzeit noch zum Ausgleich gekommen wäre, dass es dann wieder eine Niederlage gegeben hätte. So hat man jetzt die Möglichkeit, mit dem Heimsieg gegen Köln diesen Punkt in Mainz nochmal aufzuwerten. Dann wären es eben 7 Punkte aus 3 Spielen, was ja wirklich in Ordnung wäre. Aber wie gesagt, dass man überhaupt sich dann wieder aufraffen muss. Es muss wohl auch ordentlich gekracht haben in der Gladbacher Kabine in der Halbzeitpause, dass also einige Spieler da sich mal zu Wort gemeldet haben.
Ja, das ist ja schöner. Vielleicht sollte es auch mal auf dem Rasen krachen von Beginn an.
Das ist ja das, was wir immer wieder einfordern, dass eben die Spieler einfach auf dem Rasen das auch mal regeln müssen. Und da bin ich dann wieder bei der Mannschaft. Und es ist ja auch kein Seoane-Problem, sondern eines, was sich wirklich über die Jahre durchzieht. Egal wie der Trainer hieß. Und da muss man wirklich die Frage stellen, was dann in dieser Mannschaft wirklich los ist. Und da kann man jetzt auch leider keinen dann rausnehmen, weil das sind alle gefragt. Wir haben ja Thomas Gruhlke und ich im Vorfeld mit Max Wöber gesprochen, der genau diese Dinge eben gesagt hat. Der gesagt hat, wir müssen voll konzentriert sein. Wir müssen das, was wir auf dem Trainingsblatt machen, auf den Rasen bringen in Mainz. Und es passiert dann einfach nicht. Und dann sind 45 Minuten wieder vorbei. Und klar, dann holt man noch den einen Punkt, alles schön und gut, aber ja, er wird wertvoll, wenn du gegen Köln gewinnst als Gladbach, aber insgesamt bleibt bei mir dann doch hängen, dass da wieder nach dem wirklich guten Spiel gegen Bochum, das Spaß gemacht hat, wieder so ein Einbruch gekommen ist und das hängt einfach nach, das ist ganz klar.
Ja, was man so vernimmt aus dem Verein und dem Umfeld der Mannschaft, ist dann, dass ja deutlich angesprochen wurde, dass es nicht geht, aber man trotzdem auch diese zweite Halbzeit wirklich als ja Fortschritt sieht, weil man sowas früher verloren hätte. Nun hat man in Darmstadt damals noch unentschieden gespielt in Überzahl, allerdings sonst wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Ich habe es in meiner Analyse bei uns formuliert, dass diese Fortschritte so allenfalls in Trippelschritten stattfinden, so ein bisschen wie die Spieler in der Mauer und dann den Abstand verkürzen wollen und immer so ein bisschen nach vorne laufen, aber es sind auf jeden Fall keine Meilensteine, die Borussia da zurücklegt und man muss schon sehr genau hinsehen, wenn man sowas wie Fortschritt sehen will. Das ist ja auch klare Worte von dem Max Wöber, trotzdem ist er dann trotz seiner Erfahrung und Qualität und Führungsstärke einer, der da total untergeht in der ersten Halbzeit als Linksverteidiger in einer Viererkette, dann wie ausgewechselt in der zweiten Halbzeit, das gilt für so einige und das ist ja auch ein Unterschied zum Vorjahr. Da war es halt diese ja fast noch Champions-League-Mannschaft, die so das letzte Mal zusammenspielte. Jeder wusste, ganz viele gehen definitiv. Aber jetzt hat man ja mindestens mal die erste Hälfte des Umbruchs eingeleitet und hat auch wirklich Führungspersonen auserkoren, die auf dem Platz, nicht nur in der Kabine, vor den Spielen und nach den Spielen intervenieren sollen. Und davon ist leider, wir haben jetzt auch Anfang März, nicht mehr so Anfang Oktober, wenig zu sehen.
Ja, das Problem ist, Fortschritt ist nur, wenn es Fortschritt gibt. Ich sehe keinen Fortschritt. Das sind gleichen Dinge, die seit Jahren passieren. Und deswegen, natürlich, man kann jetzt sagen, Trippelschritte oder Achtelschritte oder Dreivierteltakt oder was weiß ich. Borussia steht auf der Stelle. Und das ist das Problem. Und dann, wenn man auf der Stelle steht, ist auch kein Fortschritt. Im Gegenteil, wenn es jetzt bei dem Tabellenstand bleibt, dann ist es auch sogar noch ein Schritt zurück von 10 auf 12. Also von daher, ja, es muss wirklich was passieren und wir werden ja gleich über die nächsten beiden Spiele nochmal intensiver sprechen. Das ist wirklich jetzt die Chance, der ganzen Saison irgendwie noch einen Anstrich zu geben, aber das in Mainz war dann schon wieder wirklich etwas sehr Ernüchterndes. Es waren ja auch genug Gladbach-Fans da. Man stellt sich dann hinterher als Mannschaft dann vor den Fanblock. Borussia postet dann ein Foto gemeinsam. Ja, gemeinsam. Nur nützt nichts. Am Ende ist die Mannschaft auf dem Platz verantwortlich für das, was passiert. Ja, man hat nicht verloren. Schön und gut. Aber das ist nicht der Anspruch. Es kann nicht der Anspruch sein, solche Spiele abzuliefern, wo 45 Minuten wirklich komplett an der Mannschaft vorbeigehen. Und man genau weiß, wenn man wirklich 90 Minuten konzentriert und vernünftig spielt, würde man wahrscheinlich dann auch solche Spiele gewinnen. Es geht ja nicht darum, hier einen Punkt zu holen, sondern man fährt ja, das wird ja immer gesagt, wir fahren nach Mainz, um das Spiel zu gewinnen. Bitteschön, das war nach 45 Minuten deutlich nicht erkennbar. Und das ist kein Fortschritt. Das ist alles alles halbe Wahrheit. Und wie sagte man so schön, was du nur zur Hilfe machst, das kannst du auch gleich sein lassen. Und da steht Borussia tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, vor allem sich selbst im Weg.
Ja, durchaus. Und ich meine, das Potenzial für zumindest etwas mehr, das machen ja nicht nur wir aus. Ein bisschen, habe ich auch manchmal den Eindruck, macht man es sich damit bequem, dass angeblich nicht mehr ginge als so Platz 11, 12, 13. Wir reden jetzt ja auch nicht davon, irgendwie Eintracht Frankfurt zu gefährden, aber wenn man sich wirklich diese auf vielen Positionen sehr dürftige Bundesliga anschaut, was zum Beispiel, ne, Werder Bremen hat immer noch 4 Punkte mehr als Borussia, obwohl jetzt der Lauf auch schon längst wieder vorbei ist, dass man da nicht zumindest in der Lage ist, gerade ernsthaft so zu konkurrieren um Platz 8, vielleicht sogar 7, das ist einfach zu wenig, da braucht man gar keine großen Fortschritte, da muss die Mannschaft nicht wie verwandelt sein, da müsste es zumindest mal so wirklich, ja, sichtbar nach vorne gehen, ohne Lupe, die ich gerade angesprochen habe. Und Fortschritt ist keine Verhinderung von Rückschlägen. Also ich glaube, das wird häufig auch verwechselt, dass halt am Ende kein richtiger Rückschlag geworden ist aufgrund des Ergebnisses in Mainz. Aber das ist halt eben wirklich kein Fortschritt.
Zumal die Chance ja wirklich jetzt mal da war, mit diesen 3 Spielen in Folge vielleicht auch mal 3 Siege in Folge zu schaffen, was ja die anderen Mannschaften, unter anderem die von dir erwähnten Bremer, ja auch mal gemacht haben, einfach und damit einen Riesenschritt in der Tabelle gemacht haben. Und dieser, ja, es wirkt alles unambitioniert, wenn man dann eben so eine Halbzeit abliefert und ja, da muss die Mannschaft also wirklich dran arbeiten, der ganze Club muss daran arbeiten, vielleicht dann in solchen Spielen auch mal eine andere Botschaft insgesamt auszusenden. Da meine ich gar nicht mal den Trainer mit, sondern wirklich, dass man dahin fährt und hinterher auch keine Entschuldigungen sucht und hier und da und Umbruch und kein Umbruch und der ist verletzt und jener ist verletzt. Also Borussia Mönchengladbach hat immer noch einen Kaderwert, auch wenn das Geld natürlich nicht alles aussagt, der aber im oberen Drittel oder zumindest am oberen Drittel der Bundesliga kratzt und da sollte man dann wirklich in der Lage sein, solche Spiele zu gewinnen. Das gilt nicht für jedes Spiel. Es gibt auch Spiele, die einfach schlecht sind, aber es darf nicht in der Summe passieren. Und ja, es wird jetzt alles vom Derby abhängen. Das muss man einfach sagen. Der 1. FC Köln kommt und wenn dieses Spiel nicht gewonnen wird, dann steigt wirklich der Problemwert des Unentschiedens in Mainz nochmal ganz, ganz deutlich. Und naja, und danach ist dann noch das Pokalspiel in Saarbrücken, das Viertelfinale. Also, Yannick, ich glaube, mit einer Leistung wie in den ersten 45 Minuten Mainz wird man da gar nichts vom Teller ziehen, weder gegen Köln noch gegen Saarbrücken oder in Saarbrücken. Und zum Zweiten weiß ich nicht, ob dann diese unglaubliche Leistungssteigerung, die zu einem Punkt in Mainz geführt hat, ausreichen würde, um wirklich etwas hinzustellen.
Ja, also ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich Siege gegen Köln und Saarbrücken gibt, dann redet wahrscheinlich kaum noch jemand über Mainz, bis es dann halt mal wieder passiert. Aber das ist ja, muss ja das große Ziel sein, dass jetzt mit diesen Halbzeiten endlich mal Schluss ist. Das kann immer mal Phasen in Spielen geben, in denen man wirklich unter Druck gerät, aber auch dann nicht in der Lage zu sein, sich zu befreien. Also das irgendwie, ich habe schon geschrieben in einem Text, man hätte sich wahrscheinlich gewünscht, es wären mal wieder Tennisbälle geflogen oder Schokotaler und es hätte eine Unterbrechung gegeben.
Also da bin ich echt froh, dass das nicht mehr passiert.
Aber das hätte Borussia durchaus geholfen, weil sie ja gar nicht in der Lage waren, irgendwie mal den Reset-Knopf zu drücken, eben vor der Pause. Aber die ist dann im Fußball allein in Minuten gerechnet oftmals sehr weit weg, wenn man eben schon in der 6. Minute anfängt, dann deutlich nachzulassen. Ja, deswegen glaube ich, ist es erlaubt, jetzt die Dinge auch mal ein bisschen zuzuspitzen vor dem Derby und vor diesem Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken, denn ja, jetzt geht's halt nicht irgendwie um den Prozess und um, ja, wie groß jetzt die Fortschritte sind und in welchen Schritten und Einheiten sie zu messen sind. Da gelten jetzt wirklich nur 2 Siege, nichts anderes. Da gibt's auch keinen, immerhin irgendwie noch nach einem Rückstand gegen den FC einen Punkt geholt oder in Saarbrücken wenigstens in die Verlängerung gekommen. Nein, also da gibt es wirklich gar kein Szenario, das irgendwie vertretbar wäre, weiß nicht, außer jetzt irgendwie, es wird in Saarbrücken wirklich nur im Wasser gespielt und es gibt gar keinen Rasen. Aber selbst dann muss man sagen, jo, hat ja Saarbrücken auch drauf gespielt. Deswegen lege ich mich da jetzt so fest, da gibt es kein Dazwischen. Es gelten nur 2 Siege in den nächsten beiden Spielen.
Gut, in Saarbrücken gibt es ja auf jeden Fall einen Sieger. Also von daher sollte Borussia eigentlich diesem sich bewusst sein und ja, diese riesige Chance, Pokal-Halbfinale, möglicherweise dann Pokalfinale, die einfach nicht da entgleiten lassen gegen einen Drittligisten, der auch nochmal keine herausragende Saison spielt. Also bei allem Respekt vor Saarbrücken, aber da bin ich bei dir. Keine Diskussion, muss gewonnen werden. Und auch der 1. FC Köln. Also jetzt, wenn man mal so ein bisschen in die Spiele hineingeschaut hat, schon wieder
besser nicht.
Also endlos lange jetzt gegen Leverkusen. Natürlich ist es keine Schande, als 1. FC Köln jetzt gegen dieses Bayer Leverkusen zu verlieren. Aber es ist ja schon wieder seriell, was die Kölner da treiben. Und auch der Trainerwechsel hat ja nicht wirklich irgendwas bewirkt. Also gut, wir wissen natürlich auch um die unglaubliche Ironie an Stärke der Borussen bei Spielen gegen Tabellenletzte, gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller in dieser Saison. Also da steht man ja wirklich gut da als Borussia und deswegen hat man jetzt die Chance, da vielleicht nochmal ein Zeichen zu setzen. Man muss es aber auch tun, denn wir wissen auch, was in den vergangenen Jahren Derby-Probleme oder schlechte Derby-Ergebnisse hervorgerufen haben. Und man mag sich ja gar nicht ausrechnen, wenn es tatsächlich so kommt, dass beide Spiele nicht gewonnen werden, nein, sogar verloren werden, weil Saarbrücken, wenn es nicht gewonnen wird, wird es halt verloren. Das ist so. Und ein Unentschieden im Derby, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass man dann schon wieder 2 Heimpunkte verliert, dass man auch nicht wirklich sich groß Selbstvertrauen aufbaut für das Saarbrücken-Spiel, wäre im Grunde auch wie eine Niederlage. Also es gibt im Grunde, es gibt zwar 3 Ergebnismöglichkeiten, aber es gibt nur Hopp oder Top, gewinnen oder verlieren. Und vor allem geht es nicht nur um Punkte. Und da muss Borussia Mönchengladbach, muss diese Mannschaft jetzt wirklich alles in die Waagschale werfen.
Ich glaube, es gibt 6 Ergebnismöglichkeiten, oder? In Kombi?
Ja, ich meinte jetzt, da meinte ich jetzt tatsächlich das Köln-Spiel.
Ach so, das Köln-Spiel. Ja, aber von den sechs zählt ist auch nur eine, die wir durchgehen lassen im Prinzip. Und es käme ja hinzu, also nicht nur, dass Köln den Abstand auf 6 Punkte verkürzen würde, was immer noch 6 sind, aber man weiß ja nie, das könnte ja auch total den FC nochmal aufbauen und ihnen dran glauben lassen, dass da noch was geht. Es geht ja auch nicht nur um Gladbach, es gibt ja auch noch andere Mannschaften, die da schlecht punkten, wie zum Beispiel Wolfsburg, Union oder Bochum, die alle einen Punkt weniger als Gladbach haben. Also auch das sollte man einfach verhindern und eigentlich müssen wir gar nicht drüber diskutieren groß, es ist ja sowas von klar, was dazu passieren hat am Samstag zu Hause auch noch. Also ich bitte so. Also das kann irgendwie singulär alle paar Jahre mal passieren, dass das schief geht, aber gegen diesen ersten FC Köln zu Hause hat man das am besten eigentlich auch souverän zu gewinnen. Und bei einem Drittligisten, ja, das ist immer unangenehm und die Bayern und Frankfurt sind da ausgeschieden, aber ja, das haben wir, glaube ich, jetzt, das ist ja die zweite Chance, ist der zweite Anlauf bei diesem Spiel auch zu Genüge thematisiert.
So sieht's aus. Und das hat auch nichts mit Wetter zu tun. Es gibt lange Stollen, sag ich jetzt mal, zur Not. Und hinfahren, gewinnen, fertig.
Alles.
Schwimmflügel einpacken, was auch immer. Und keine Entschuldigungen suchen, sondern einfach, ja, ich meine, wir sagen ja immer, wir hatten das, glaube ich, vor Bochum haben wir es geschrieben. In meinem hatte ich, glaube ich, die Geschichte gemacht, ne? Nicht erzählen, nicht machen, sondern einfach wirklich machen. Auf den Platz gehen, machen, gewinnen. Gegen Bochum wurde es gemacht. Ärgerlich ist, hat offenbar nichts gewirkt, weil Mainz war dann schon wieder ein Riesenrückfall. Ja, und jetzt gilt einfach 2 Spiele, 2-mal gewinnen, fertig. Also Punkt.
Ja, es ist ja auch schon wieder, also es war bei mir, als wir dann in Mainz saßen, fast schon unangenehm. Natürlich nach Siegen thematisiert man auch die Dinge, die positiv waren und probiert zu sagen, okay, das jetzt in Zukunft häufiger wäre wichtig. Und dann sind das aber immer nur so Leuchtfeuer, ne? Die dann also wirklich sich binnen Minuten in Mainz schon erledigt haben. Und man denkt sich ja, also, na, vielleicht lässt man es demnächst besser sein sogar. Aber irgendwas, also kann ja jetzt auch nicht sagen, dass das Bochum schlecht war. Das Gute war ja nochmal gut gegen Bochum. Aber das ist schon immer fatal, wie man da einfach dann auch im Stadion sitzt und das Geschehen sieht und meint, also woran hat man denn da überhaupt glauben können, dass das vielleicht mal nachhaltig ist? Und das ist schon echt schwach, dass das eher so die Grundhaltung ist, mit der man Borussia begegnen muss.
Genau, ich meine, wir diskutieren dann ja immer über Systeme, über Ketten, über dies und jenes und letzten Endes war es dann jetzt, gegen Bochum war es eine Klasse im 4-3-3, dann spielt man so in Mainz und da kommt überhaupt nichts bei rum, dann hat man eine Dreierkette, das funktioniert dann und man holt wenigstens noch den Punkt, aber jetzt spielt man möglicherweise gegen Köln mit einer Dreierkette, da kommt dann wieder nichts bei rum und in den vergangenen Jahren wurden ja eigentlich alle weltmöglichen Systeme im Borussia schon ausprobiert an der Mannschaft. Schwierig. Also es geht offenbar um andere Dinge. Natürlich, eine Grundordnung bringt immer, macht immer Sinn, macht immer Verstand, aber man muss sie halt auch mit Leben füllen. Und das schafft die Mannschaft mal gut, mal weniger gut, dann wieder gut, schlecht, mittel, irgendwie, aber nie mal 2-mal, 3-mal gut hintereinander. Und das ist das Problem. Und ja, nochmal, für mich inzwischen wirklich kein Trainerproblem, sondern ganz einfach eine Mannschaft, die natürlich ihren Trainer wieder in Drucksituationen bringt, weil Sioane ist natürlich der Coach mit dem dünnen Punkteausbeute. Sioane ist ja der Trainer, dessen Anweisungen oder dessen Ideen nicht umgesetzt werden und so weiter und so fort. Aber das haben wir natürlich vergangene Saison beim Farke gehabt. Das hatten wir davor die Saison bei Hütter. In der zweiten Rose-Saison war es dann am Ende auch so. Ja, schwierig. Aber nochmal, alles, was jetzt gesprochen wird, im Grunde genommen egal. Es geht nur wirklich drum zu gewinnen. Und Yannick, vielleicht unterhalten wir uns jetzt einfach mal drüber, wem wir das denn zutrauen, gegen Köln zu gewinnen.
So machen wir es.
Aufstellungstipp.
Ja, der jetzt erstmal über alle Zweifel erhaben ist und ich will ihn nochmal herausstellen. Ich finde Moritz Nikolas wirklich Hut ab, beeindruckend und er hat sich in die Situation gespielt, dass der Trainer nicht mehr klar sagt, ist der Omlin fit, spielt er auch, sondern offenes Torwartrennen in Gladbach und im Moment klare Nummer 1 für mich dann Moritz Nikolas, weil er ganz einfach sich das verdient hat. Und er wird natürlich auch gegen den ersten FC Köln in der Kiste stehen.
Ja, und was Johann deutlich gemacht hat, also unter 100%, ist da gar nichts zu machen bei Omlin. Wenn Borussia jetzt ein Torwartproblem gerade hätte, dann würde man ja wahrscheinlich, sobald es irgendwie möglich ist, Jonas Omlin ins Tor stellen. Aber der muss wirklich, wie jeder andere Spieler in jeder Woche, nachweisen, dass er bereit ist für die Startelf. Und das könnte noch einen Ticken dauern, weil es auch noch nicht die richtigen Belastungsproben gab. Mitunter ändert sich das diese Woche. Aber ja, Nicolas wird spielen. Und das war ja eine statistische Gemeinheit gegen Mainz, dass seine größte Parade eigentlich gar nicht festgehalten wurde. Also er hat den Ball nicht festgehalten. Das war aber nicht schlimm, denn es war ein ziemlich schwer zu parierender Kopfball von Manu Kone. Also jetzt testen schon die Borussen ihren Torwart selbst. Das war eine der größten Möglichkeiten, die Mainz hatte. Hat er auch mit Bravour gelöst. Und ja, deshalb genau, über jeden Zweifel erhaben und davor, ja, ist die Wahl einfach oder schwer?
Ja, also sagen wir mal so, für jeden von uns wahrscheinlich einfach und deswegen so schwer. Also ich bleibe bei meiner Dreierkette, bei meinem Ansatz, dass man auch mit einer Dreierkette offensiv spielen kann. Also wäre meine Dreierkette tatsächlich, weil die, wenn die Kölner Stärken haben, ja dann auch schon bei Standards, also braucht man dann auch ein paar Leute, die verteidigen können, die aber auch in der Offensive aktiv sein können. Und Elvedi, Itakura und Wöber sollten das dann natürlich auch tun, dass man einfach es schafft, die Kölner auch, so wie es die Mainzer jetzt mit Gladbach gemacht haben, mit Standards unter Druck zu setzen. Und das wäre dann meine Abwehrreihe, also Elvedi, Itakura und Wöber.
Das würde ich jetzt überraschen, aber ich stimme dir zu.
Hoi! Ja, normalerweise ist ja, diskutieren wir ja.
Ja, ich würde noch was anderes in den Raum werfen, aber es ist ja, der Aufstellungstipp heißt ja auch so, weil wir unsere Mutmaßungen äußern, wie es dann auch letztlich kommen wird. Aber natürlich sind auch mal ein paar Ideen noch dabei und das wäre jetzt als Alternative von mir aus die Viererkette. Ich weiß aber nicht, warum überhaupt nicht ins Kalkül gezogen wird, dass hier Nico Elvedi auch mal rechts spielen könnte. Also wenn Max Wöber so klar auch links spielen kann, was jetzt nicht geklappt hat und sich damit vermutlich erstmal erledigt hat, dann wäre es ja auch eine Möglichkeit, links Luka Netz, daneben Wöber, dann Itakura, rechts Elvedi, der ja auch gut ist im Andribbeln, der dann Franck Honorat vor sich hätte und es wäre dann alles ein bisschen asymmetrischer, aber ist ja auch eine Möglichkeit. Nur habe ich einfach den Eindruck, auch so nach den Gesprächen mit Gerardo Seoane, dass er, ja, ob er sich jetzt konkret gegen einen Härtefall sträubt, aber so ein bisschen scheint ja der Ansatz zu sein, wenn Wöber, Elvedi und Itakura fit, bereit und so weiter sind, dann spielen sie auch alle. Und wenn es so sein soll, dann ist halt auch die Dreierkette mit diesen die beste Lösung. Da bin ich dann auch realistisch.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, wie gesagt, am Ende wird's auch nicht entscheidend sein, wie viele Leute jetzt in welcher Kette rumstehen. Für mich ist aber nochmal wichtig und da glaube ich, dass, also ich bleib dabei auch da, dass Franck Honorat von der Position aus da das Spiel wirklich befruchten kann. Er muss es dann einfach interpretieren, vernünftig interpretieren und umsetzen mit Luka Netz als Gegenpart, um einfach die Kölner auf den Flügeln unter Druck zu setzen und gleichzeitig aber auch ein relativ massives Mittelfeld mit den drei Spielern zu haben und gegen den Ball dann entsprechend viele Beine auch zu haben. Also es wird gegen Köln sicherlich drauf ankommen, immer wieder die Kölner unter Druck zu setzen, sie zu Fehlern zu zwingen und zwar in der eigenen Hälfte. Und das, glaube ich, kann man ganz gut mit vorgezogenen Außenverteidigern, weil man das Spiel dadurch ja nicht auch breit macht und zugleich mit dem Dreier-Mittelfeld, was dann ja auch installiert wird, also nochmal Honorat und Netz auf den Seiten und im Zentrum dann ein Weigel auf der Sechs und das wäre dann diese Reihe. Und davor bleibe ich bei Neuhaus und Kone, weil nochmal Kone als Dribbler und als als Ankurbler und Neuhaus eben als torgefährlicher einerseits, andererseits aber auch eben als guter Passspieler. Und man muss einfach möglichst viel Spielqualität auf dem Platz haben.
Ja, tatsächlich auch kein Widerspruch, wieder unter dem Gesichtspunkt, dass wir die Aufstellung tippen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es anders machen als Seoane da. Zuletzt, ich weiß nicht so richtig, warum Julian Weigel eigentlich wirklich immer unangetastet ist. Also das heißt ja, jeder muss sich jede Woche beweisen mit Leistung in den Spielen und im Training. Gut, jetzt im Training kann ich Julian Weigel jetzt nichts konkret vorwerfen. Wir sehen ja auch nicht jede Einheit, weil einfach auch die Hälfte nicht öffentlich ist. Aber ja, dass so gar keine Doppel-Sechs mit vielleicht Kone Reiz mal ein Thema ist, wenn, obwohl Weigel fit ist, als er gesperrt war, war das, glaube ich, mal so, oder angeschlagen im Dezember, dann könnte auch man mal wieder aufs 3-4-2-1 setzen, vielleicht mit Ngumu und Neuhaus hinter Jordan. Das wäre für Neuhaus auch besser, weil er noch irgendwie sich mehr nach vorne orientieren könnte und den Player machen könnte. Ja, und wenn Player fit ist, dann ist es halt ein Kampf zwischen Ngumu, Player und Neuhaus um diese beiden Positionen, aber sehe ich auch nicht kommen. Es ist nun mal dieses Dreier-Mittelfeld gesetzt. Rocco Reitz hat auch im Kicker gesagt im Interview, dass er eigentlich am liebsten sogar der offensivere Part einer Doppelsechs ist, noch lieber als Achter. Als der ist er momentan jetzt nicht in der Stammelf gesetzt. Auch da sage ich, wenn es nicht das Bestreben gäbe, möglichst viel Geld im Sommer für Kone zu bekommen, würde vielleicht auch Neuhaus und Reitz die Aufstellung heißen am Samstag, aber glaube ich auch nicht dran. Deswegen, ja, auch da kein Widerspruch. Also kein konkreter, nur theoretischer.
Wobei ich jetzt mal einfach mal eine andere Idee in dem Single-Sechser-Konstrukt aufwerfen würde, um das personell mal zu lösen. Man könnte ja theoretisch den Itakura als Sechser
genau.
sich auch mal vorstellen.
Warum ist das eigentlich nicht konkret ein Thema?
Genau, also das wäre vielleicht was wir uns mal zusammenspinnen könnten, textlich auch. Also ganz ehrlich, Itakura ist ja als Sechser geholt worden und man hätte ja in der Abwehr entweder dann die Möglichkeit mit zwei Innenverteidigern und einer Viererkette oder eben Marvin Friedrich, der ja zuletzt auch eine ordentliche Partie abgeliefert hat gegen Bochum.
Wäre schlechter als das, was wir jetzt in Mainz in der ersten Halbzeit gesehen haben.
Genau.
Wird's nicht sein.
So, aber dann würde man ja auch den Druck auf den Weigel dann ein bisschen erhöhen, dass da einfach mal ich würde sagen, statt Stagnation mal Fortschritt kommt. Und es ist immer schlecht, wenn Spieler gesetzt sind und das auch wissen. Das war ja immer das Problem in der vergangenen Saison, dass wenn zu viele verletzt waren, einfach klar war, wer spielt, beziehungsweise der Coach Farke sich da so festgelegt hatte, dass da gar keine, ja, so eine gesunde Rotation möglich war. Und warum nicht Itakura mal als Sechser, der kann Bälle abfangen, der kann Zweikämpfe führen, der kann wunderbar grätschen, der ist schnell wieder auf dem Bein und er kann ja auch einen vernünftigen Aufbaupass spielen. Also von daher, wenn es
eigentlich absurd, mal einen sucht. Also seit zwei Jahren heißt es, wir brauchen den Reparierer, den zweikampfstarken Sechser, der auch am Ball brauchbar ist. Und dann ist er eigentlich im Kader, könnte im Kader sein und es wird nie ausprobiert. Ja.
Ja, und wie gesagt, ich denke schon, dass ein Marvin Friedrich, wenn er auch dann sicherlich so seine Spielchen hatte, die wirklich nicht gut waren, aber mit Sicherheit da in der Abwehr, in der Dreierkette auch gut aussehen würde. Und klar, man hat eine Passsicherheit beim Weigel, aber die hat Itakura ja auch. Er gilt ja auch als ganz sicherer Aufbauspieler. Also von daher, ja, keine Ahnung, scheint bei Seoane kein Thema zu sein. Was du eben gesagt hast mit der Viererkette und Elvedi, ja, Elvedi ist ja von Haus aus, wobei ja, glaube ich, Seoane dann als Kontrapunkt zum Wöber, glaube ich, eher den Skelly sieht. Also der jetzt ja zuletzt in Mainz erstmals nicht
zum ersten Mal gar nicht gespielt.
Ja, Wahnsinn. Und das ist ja so sein, wie nennt man das, Pendler. Pendler hat er gesagt, Gegensatz zum Wöber auf der anderen Seite. Also er hat ja schon so seine Pärchen, die sich eingespielt haben, genau wie Honorar und Netz. Das war ja das auch, was dann in Mainz die Lösung war nach der Pause, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Von daher, ja, und Kone und Neuhaus dazu nochmal. Also Rocco Reitz finde ich nach wie vor macht eine klasse Saison, ist auch einer, der das Spiel immer wieder mit seinem Engagement und seinem Elan wirklich da beeinflussen kann. Aber ich sehe halt bei Kone immer noch diese Fähigkeit, ins 1-gegen-1 zu gehen. Und der versucht es auch. Also ich nehme ihn da immer ein bisschen in Schutz, weil das ja auch ein etwas risikoreicherer Ansatz ist, den er da pflegt. Und klar, macht der Reiz auch gut, macht auch und traut sich auch was. Aber dann hat Kone vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung, was ihn dann nicht davor schützt, auch Bälle zu verlieren. Das ist klar. Aber er versucht immer in Richtung Tor und er kann auch mal aus der zweiten Reihe schießen. Also das sind so Dinge, die ich bei Kone dann eben als wichtig erachte, weil das auch alles Situationen sind, 1-gegen-1 und Fernschüsse, mit denen man so einen Gegner wie Köln auch mal aus der Reserve locken kann. Das sind Aspekte, die man auch als Gladbach vielleicht auch öfter mal einbringen müsste. Also wirklich Risiko ins 1-1 oder mal aus der zweiten Reihe ein Distanzschuss, der dann nicht im Fangzaun endet, sondern vielleicht vom Torwart abprallt und weiß ich nicht. Das sind alles Möglichkeiten. Und darum diese Konstellation. Und ich hoffe ja, dass Alassane Player wieder fit ist. Ich weiß gar nicht, gibt es da schon nähere Hinweise?
Ja, aber das klang alles, er müsste jetzt erstmal überhaupt wieder trainieren. Ich habe ihn auch jetzt, wir waren ja dann am Fohlenplatz und daneben lief das Spielersatztraining. Da war er auch nicht zu sehen, anders als Trančara. Also mit ganz viel Glück irgendwie in den Kader. Aber da jetzt ja auch wirklich, wie lange dann, 3 Wochen fast, ruhig gestellt ist oder ruhig gestellt war, sehe ich das eher. Also in Schwung kommend und Startelf, also mit ganz viel Glück vielleicht in Heidenheim vor der Länderspielpause noch, aber ja. Deswegen wird man sich da so behelfen müssen, hat ja aber auch dann tatsächlich in der besseren zweiten Hälfte geklappt. Da war Franck Honorat dann wirklich sehr produktiv, allein 6 Torschussvorlagen in diesen 45 Minuten. Auf ein ganzes Spiel hochgerechnet wäre das absoluter Saisonbestwert. Ngumu, 4. Saisontor. Muss man auch sagen, nach einem in der Vorsaison jetzt da wirklich die Ausbeute deutlich gesteigert und dann brauchte es nicht mal einen richtig torgefährlichen Jordan, dass man da trotzdem was entfaltet und entwickelt hat. Neuhaus eine super Chance, Kone hatte eine super Chance, es ging ja dann, aber ja, halt nur eine Halbzeit lang und ganz konkret, ich glaube alle Schüsse aufs Tor zwischen der 55. und 65. Also selbst da war das eine sehr geballte Phase und da hätte man wahrscheinlich auch direkt das 2. Tor machen müssen, um dieses Spiel dann zu gewinnen.
Ja, weil man hätte es ja auch machen können. Also, ne?
Kann man machen, ist erlaubt. Kann, ja.
Es gab auch schon Zeiten bei Spiele Borussia drehen. Mönchengladbach, ja. Genau, als solche Spieler nicht nur nicht verloren wurden, nein, sie wurden gewonnen. Und ich erinnere mich an den letzten Sieg in Mainz, dieses 3-2, als, glaube ich, Matthias Ginter nach einer Ecke in der mehr oder weniger Nachspielzeit, völlig unglattbarerisch 3-2 Siegtor erzielt hat. Also es gab, liebe Borussen, auch schon Spiele, da hat man sie nicht nur nicht verloren, sondern ja, man hat sie gewonnen, auch nach Rückständen. Also merken, man kann auch Spiele nach Rückständen gewinnen, nicht nur nicht verlieren. Und da bin ich wieder bei meinem Ansatz und bei unserem Kolumnisten Winnie Schäfer, der auch immer sagt, es geht nicht darum, Spiele nicht verlieren, sondern es geht darum, Spiele zu gewinnen. Und das ist ja im Grunde, bei dem einen ist das Unentschieden ja mit inkludiert und bei dem anderen geht es einfach nur um wirklich dieses Spiel zu gewinnen. Und der Gedankengang, der muss einfach ganz klar dominieren. Nicht nur, weil Borussia Mönchengladbach die Geschichte der Offensivkraft hat, sondern einfach, weil, ja, so kommst du in der Tabelle voran. Punkt. Ne? Und ja, deswegen, Jordan und weil Player ja leider noch nicht da ist, Ngumu, für mich die beiden Stürmer und haben ja auch zwar wirklich die sehr unterschiedliche Facetten, die sie auf den Platz bringen und da Trančara ja wahrscheinlich dann maximal vielleicht ein Thema für den Kader sein könnte, wenn er jetzt die Woche richtig trainiert.
Ja, aber selbst da glaube ich auch
ewig gefehlt. Genau.
Personell wird sich nicht groß was ändern.
Ja, ewig gefehlt. Also dann, und dann finde ich, das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, Gumbo überrascht mich doch sehr. Er hat sich extrem gesteigert, ist extrem präsent geworden, ist wirklich, hat knüpft so ein bisschen an das an, was er in der Vorbereitung gezeigt hat. Spielfreude, ist präsent, setzt den Gegner mit seinem Speed unter Druck, hat es schon gegen Bochum richtig gut gemacht, erzielt jetzt das wichtige Tor in Mainz. Also da muss ich mal sagen, das ist mal ein Fortschritt. Das ist ein Spieler, an dem sich andere ein Beispiel nehmen können, der sich wirklich so aus seiner Problemphase rausgezogen hat. Er war ja zwischendurch mal wirklich, ist ihm gar nichts gelungen und jetzt ist er wirklich der, ja, im Moment wahrscheinlich sogar der Borussia mit der ansteigendsten Form. Freut mich für ihn und natürlich auch für Seoane, Seoane wird sich auch drüber freuen. Und Jordan und Ngumu gegen Köln könnte meines Erachtens nach wirklich ein ganz gutes Duo da vorne sein.
Es braucht ja auch wirklich mal neue Derby-Helden, ne? Die sind größtenteils alle weg. Nico Elvedi ist noch ein Verbliebener. Der hat aber, ich vorhin mit der Kollegin Hanna nachgeguckt, glaube, die, wenn er getroffen hat, Gladbach die letzten 4 von 5 Spielen verloren. So auch das Hinspiel in Köln, da hat er den Ausgleich zwischenzeitlich erzielt. Und dann wäre noch Player ein Derby-Held, der wird aber nicht dabei sein. Deswegen braucht es auch einfach mal neue.
Genau, und gibt ja genug Optionen, würde ich jetzt mal sagen. Man ist ja schon öfter überrascht worden. Mo Daoud hat mal ein Derby entschieden. Erinnere mich natürlich an Granit Xhaka, der damals vor dem Spiel gesagt hat, wenn wir das gegen diese Kölner nicht gewinnen, beende ich meine Karriere. Und was macht Granit Xhaka in solchen Spielen? Er schießt das Siegtor. So macht man das. Und Elvedi hat auch mal das Derby entschieden. Erinnere ich mich wirklich auch an diesen schönen Flankenlauf von Ibo Traoré. Elvedi mit eingelaufen als Verteidiger und den Ball dann ins Tor geschoben.
Da war er übrigens also noch Rechtsverteidiger.
Noch Rechtsverteidiger, genau. Auf der rechten Seite durchgelaufen. Also es gibt doch ein paar Sachen, die es auch noch zu erzählen gibt. Das werden wir unter der Woche auch noch tun. Aber jeder ist eingeladen, seitens Borussia sicherlich Derby-Held zu werden. Und jeder sollte sich auch mal vor Augen führen. Wie sagte Max Wöber, ich habe bisher ein Derby verloren. Ja, also wir haben über Derbys kurz mit ihm gesprochen, Thomas Krulke und ich. Meinten dann auch die Wiener Derbys, die niederländischen Derbys und so weiter, die er gespielt hat. Aber was Gladbach angeht, ein Derby gespielt, gegen Köln einmal verloren. Da sollten sich doch die Leute, die Borussen, dann einfach mal sagen, ja, das ist sollte sich mal ändern und einfach was dran ändern. Ja.
Ja, wir sind dann, glaube ich, beim Tippen angelangt. Wir reden gleich noch über einen Zugang für die neue Saison. Aber jetzt erstmal, glaube ich, die Tipprunde. Jetzt, also ich würde mich jetzt vordrängeln, weil ich glaube, du hast die letzten Male zuerst, oder?
Ja, mach ruhig, mach.
Also Doppeltipp, sogar tatsächlich. Dann würde ich sagen, welche Schiene fährt man jetzt? Ja, komm, dann machen wir mal die optimistische. Wollen wir nicht so sein? Wir fordern und dann trauen wir das auch zu. Es gibt ein 3-1 Erfolg gegen den ersten FC Köln und dann ein wirklich knappes und auch gezittertes, aber letztendlich dann eben auch das Halbfinale bringende 2-1 beim ersten FC Saarbrücken nach regulärer Spielzeit.
Jawohl, ich sag 3-0 und 4-0.
Für die Heimmannschaft jeweils?
Nein, aus Gladbacher Sicht. Ja, 0-4 in Saarbrücken würde möglicherweise zu gewissen Dissonanzen führen.
Wahrscheinlich. halten wir das fest. Und wollen wir über den Zugang für die neue Saison sprechen. Ja. Er heißt Reuter, ist aber kein Manager und ist auch kein Spieler, sondern der neue Hauptsponsor. Ein Online-Barthändler aus der Region, aus Mönchengladbach, nicht dort gegründet, aber dort ansässig. Ja, das ist ja dann doch immer so, oftmals eine neue Ära auf den Trikots. Man weiß nicht, wie lange sie dauern wird. 2 Jahre plus Option dauert der Vertrag. Aber da ist jetzt zumindest schon mal, sind Nägel mit Köpfen gemacht worden in der vergangenen Woche.
Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass einfach dieser Posten abgehakt worden ist, dieser offene Posten, weil sich ja FlatEx war klar, dass sie im Sommer sich von der Brust davon machen würden und in den Co-Sponsorenbereich zurückziehen. Dann ist jetzt aus diesem dann eben Reuter aufgerückt und es ist erstmal wichtig, dass das Thema geklärt ist, glaube ich, wo so viel im Schwang ist und dann haben die Borussen zumindest Sicherheit, dass mit Reuter was jemand da auf der Brust ist und das ist eine gute Nachricht gewesen in der vergangenen Woche, definitiv und du sagst es, eine neue Ära. Neues Logo. Reuter hat sich Reuter hat ein neues Logo, schwarz-weiß, das also dann auch gut auf die Gladbacher Trikots passt. Die blauen Tröpflein sind verschwunden, die es bisher gab. Und damit ist man dann im Farbcontent auf jeden Fall ganz nah beieinander.
Ja, und auf dem Konto, nach unseren Infos, der Sockelbetrag niedriger als bei FlatEx. Wie viel genau, lässt sich schwer sagen, aber man muss ja auch sagen, gut, zum einen dieser FlatEx-Vertrag als Champions-League-Teilnehmer abgeschlossen, aber auch in der wirklich Hochphase der Corona-Pandemie, deswegen schwer zu vergleichen, nur jetzt der Abschlusszeitpunkt Ende Februar, also da wollte man wahrscheinlich jetzt auch wirklich alles klar machen, jetzt nicht zocken, ob da noch jemand kommt, der irgendwie mehr zahlt, sondern vielleicht verbunden auch mit der Hoffnung, dass als regionaler Partner das dann vielleicht eine langfristigere Partnerschaft als Hauptsponsor wird. Sponsor überhaupt ist Reuter ja schon sehr viel länger und mal schauen, was das für eine Partnerschaft wird, aber das ist Zukunftsmusik und wird dann erst im ja, in der ersten DFB-Pokalrunde 24-25 auf dem Trikot zu sehen sein. Und in der Vorbereitung natürlich. Aber jetzt ist noch Flatex-Zeit.
Genau, und Flatex-Zeit und hoffen wir mal, jetzt gebe ich dir mal einen kleinen Elfmeter, lege ich dir mal auf den Punkt. Wir hoffen mal, dass Gladbach in Saarbrücken nicht in Grün spielt, oder?
Ja. Das ist, die Fans haben es auch direkt schon, also vielen wurde direkt der Stecker gezogen, als sie in die Kabine gegen Mainz blicken durften und die grünen Trikots da hängen sahen. In denen gab es nämlich noch keinen Sieg, das blieb in Mainz so, ging aber auch nicht wirklich anders. Mainz ja so rot-weiß unterwegs mit Karos und jetzt gegen Saarbrücken. Gab es ja schon einen Sneak Peek im Prinzip, Sneak Preview, so.
Sneak Preview heißt das, im Kino zumindest.
Genau, aber da geht es ja um Unterhaltung. Die hatten wir ja in Saarbrücken schon, da hingen ja weiße Trikots. Die hatten auch die Borussen dann schon an, als es rausging. Und die wurden nicht benutzt. Die wird es aber dann auch am Dienstag geben, im Heimspiel natürlich sowieso. Deswegen ja, zumindest in weißen Trikots bessere Bilanz als in den grünen. Die beste Bilanz haben aber diese schwarz-weißen Trikots. Dreimal erst getragen, zweimal im Pokal. Zweimal gewonnen. Naja, da weiß eigentlich der Zeugwart, was er zu tun hat, aber schwarz dürfte in Saarbrücken nicht gehen. Deshalb, muss das so hinhauen, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch diskutiert, es sollte nicht auf die Textilauswahl ankommen.
Nein, also in dem Fall nicht, zumindest darf es das nicht. Und trotzdem ist es, finde ich, immer wieder überraschend, wenn man sich, sagen wir mal so, diese leichten oder die seichten Statistiken anschaut, die so eine Trikotgeschichte da ist. Und Trikots haben ja nun tatsächlich auch immer schon mal in Borussia Mönchengladbachs Historie eine Rolle gespielt. Hennes Weisweiler kam zuletzt noch ein bisschen in der Netzer-Biografie geschmökert. Und das Erste, was er sagte, schreibt Netzer, war, dass die Trikots geändert werden mussten von schwarz auf weiß. Lilo Weisweiler, das ist Borussia Mönchengladbach Vereinsgeschichte, sagte, dass mit weißen Trikots die Stimmung gleich viel besser sei. Man kann sagen, sie hat recht behalten, die Frau von Hennes Weisweiler. Und ja, dann sollen es dann eben jetzt die wahrscheinlich auch weißen Trikots richten um das nächste Pokal. Nee, beide Spiele. Gladbach spielt ja gegen Köln auch in weiß. Genau, Heimspiel-Trikots, also sagen wir mal Jans in weiß. Spaß haben,
Borussia. Das ist nicht ein Lied von Roy Black, ganz in weiß?
Ich kenne.
Ist doch deine Segment, Musik, oder?
Muss ich jetzt, ja, genau. In dem Segment, kenne ich, glaube ich, nur das Biene-Maja-Lied, aber das ist natürlich auch nicht von Roy Black, sondern also
Karel Gott,
genau das, aber
ähnliche Frisur.
Genau, ne? Aber wie auch immer, egal wer darüber gesungen hat, es gab ja auch mal Zeiten, als Udo Jürgens, als der quasi den Anstoß gemacht hat bei Spielen zwischen Gladbach und Bayern auf dem Bökelberg. Also zu allem findet man irgendwie noch ein Anekdötchen aus der Gladbacher Vergangenheit. Naja, aber zurück zum Fußball und zu dem, was wir uns, Thomas Gulke und ich, werden gegen Köln im Stadion sein. Da wünsche ich doch mal allen, die da sind, ein sportverbundenes Vergnügen. Wenn es so wird wie gegen Bochum, juhu, das war richtig, hat Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Und dann würde ich mal sagen, das, was gegen Bochum passierte, sollte der Maßstab sein für die nächsten 180 Borussia-Minuten.
Genau, und nicht 210, das wäre auch nicht gut. Also.
Nein, nee, vor allen Dingen nicht für die von uns, die arbeiten müssen. Pokal-Halbfinale.
Gut. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nach dem Pokalspiel in Saarbrücken und schauen, wie dann die Borussia-Welt aussieht und sind selbst gespannt. Also bis dahin, ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de